Gästeblog.
Hallo Leute, hier ist Thorsten und bei mir, wie fast immer und daher wenig überraschend, der
Andi. Ja, das ist wichtig. Hallo auch von mir. Den Imagewandel müssen wir machen. Die Mannschaft ist nicht mehr so wichtig. Der Andi, das ist der bestimmte Artikel, der in eurem Leben wichtig sein sollte.
Ja, solange du nicht der Werkself bist,
nein.
Geht das alt.
Der alte Dame.
Genau. Aber heute soll es natürlich vor allem um unseren Gast und seinen Club gehen. Nach 2 Auswärtsspielen in Folge dürfen wir endlich mal wieder zu Hause ran. Wir wissen gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Fortuna empfängt als launische Diva vom Rhein die alte Dame aus der Hauptstadt. Also es wird so ein richtiges Kaffeekränzchen. Wir holen schon mal die Pikolöchen raus. Aber bevor ich mich hier wirklich in seltsamen geriatrischen Metaphern verrenne, begrüße ich lieber unseren Gast. Das ist Marc Schwitzky vom Hertha Base Podcast und der Rasenfunk Ligatour. Und für rbb24 schreibst du, glaube ich, auch noch Tachchen Marc.
Genau, hallo Marc.
Bislang alles richtig, grüße euch und ja, freue mich, wieder dabei zu sein.
Ich habe, nachdem ich die Leute zuletzt mit Servus und Grüß Gott und sonst was begrüßt habe, habe ich extra gegoogelt, was so in Berlin eine übliche Begrüßung ist.
Ja, Tachchen ist schon vollkommen richtig.
Stark. Google ist immer noch verlässlich in Zeiten von KI, das ist auch schon mal was. Wunderbar. Ja, du warst vor gut einem halben Jahr so bei uns, warst länger zu Gast. Wir empfehlen da auch einfach nochmal unsere Folge 95, ist sowieso im Fortuna-Kontext immer eine sehr gute Zahl.
Ist auch mein Geburtsjahrgang, also von daher fantastisch.
Wow. Ja, auf jeden Fall. Folge 95. Und da haben wir sehr viel so zu Herthas Ausgangsposition in dieser Saison und den Zielen gehört. Und ja, jetzt sind wir in der Rückrunde und trotz eines wirklich guten Zwischenhochs, insbesondere im November mit einem sehr spektakulären 6:1 im Pokal dann gegen Kaiserslautern, hat die Hertha dann irgendwann, wie man im Basketball sagt, so den Ball gedroppt. Mhm. Denn jetzt auch der Start in die Rückrunde mit vielen Unentschieden war etwas holprig und dann gab es vermutlich 2 sehr schmerzhafte Niederlagen, nämlich das 2:3 zu Hause gegen Hannover und die 5:2 Niederlage in Paderborn. Das hat, ich vermute mal, aber das wirst du uns jetzt erzählen, für viel Ernüchterung gesorgt. Und ja, seitdem gab es jetzt zwar 2 knappe 2:1 Siege in Münster und gegen Nürnberg und ein 1:1 letztes Wochenende in letzter Minute noch kassiert gegen Bochum. Aber es gibt viele Beobachter, unter anderem unseren Gast aus der vorletzten Woche, Fadi vom Kadepp-Podcast aus Nürnberg, die so alle das Gefühl hatten, bei Hertha ist so ein bisschen die Luft raus. Darum gleich mal auch provokant gefragt, ne, um mit der richtigen Atmosphäre hier reinzustärken, Marc, ist Herthas Saison vorbei? Und warum hat man es trotz unbestrittener Qualität im Kader nicht geschafft, außer im besagten November dieses Jahr konstant zu punkten?
Das sind schon mal sehr gute Fragen. Ich glaube, die erste kann man zweigeteilt beantworten, denn wenn man jetzt auf ein konkretes Saisonziel hinaus will, dann ja, ist die Saison von Hertha vorbei. Das Aufstiegsrennen ist für Hertha gegessen. So realistisch muss man einfach sein. Es gab sicherlich einige, die noch mal ein bisschen geträumt haben nach diesem Wochenende, wo viele von oben gepatzt haben, dass man mit einem Sieg gegen Bochum, das wäre ja auch der 3. Sieg in Folge gewesen, dass man vielleicht in eine Serie reinkommt und vor allen Dingen dann auch nur noch 5 Punkte Abstand gehabt hätte bei noch, ich glaube, 8 ausstehenden Spielen. Da haben ein paar Leute schon wieder angefangen zu rechnen. Ich gehörte jetzt nicht dazu, deswegen war ich jetzt von diesem 1:1 auch nicht so ernüchtert wie andere. Aber trotzdem spielt man ja eigentlich immer noch um was. Das sind vielleicht Dinge, die im Fußball nicht so spannend sind, weil ja, das motiviert jetzt vielleicht keinen, beziehungsweise
TV-Rankings.
Exakt das. Also es ist tatsächlich so, wir reden natürlich über TV-Einnahmen, wir reden darüber, dass sich jeder Spieler eigentlich nochmal empfehlen möchte, entweder für Hertha für die kommende Saison oder für etwaige Interessenten. Für Stefan Leitl selbst sind es Spiele, in denen er sich für die nächste Saison bewerben muss. Man hat an sich eine Verantwortung, den Fans und dem Verein gegenüber sich jetzt nicht hängen zu lassen. Auch das wissen wir alle, wir sind alle lang genug im Fußball dabei, sorgt jetzt nicht dafür, dass die Spieler 110% geben. Und trotzdem sollte es ja in einer idealen Welt so sein, dass man da an der Ehre gepackt ist und sagt, naja gut, dann holen wir zumindest jetzt noch das Beste raus, was halt geht. Denn so trist es sich anhört, besser als Platz 5 war Hertha seit dem Abstieg in der 2. Liga nie. Also ich rede von einem zwischenzeitlichen Platz. Man ist auch nie auf Platz 5 geendet. Das heißt, es gilt zumindest dahingehend, die beste Saisonplatzierung noch zu erreichen, wenn man das so möchte. Mhm. Auch wenn, wie gesagt, Platz 6 in der zweiten Liga ja anders als in der ersten Liga jetzt nicht für Europa qualifizieren würde oder so. Auch wenn wir im Hertha BSC Podcast schon öfter mal darüber gewitzelt haben, wie geil es eigentlich wäre, einen Europapokal für Zweitligisten zu erfinden.
Ja.
Das wäre viel zu teuer für uns Auswärtsfahrer, Thorsten. Das können wir uns nicht leisten.
Ja, für uns wäre das der finanzielle Ruin. Ja. Aber die Idee,
aber ich
fände
das schon geil, so die ganzen, ganzen schlafenden, gefallenen Riesen Europas nochmal irgendwie dann plötzlich zu Wiesla Krakau und Saint-Étienne irgendwie reisen, das hätte schon was, aber abseits dessen, nein, ist die Saison rein vom Saisonziel betrachtet her beendet, das steht völlig fest jetzt seit diesem Unentschieden gegen Bochum. Und die zweite Frage, warum es denn quasi so weit gekommen ist, dass jetzt die Saison schon jetzt beendet ist und warum man keine Konstanz reinbekommen hat, die ist natürlich vielschichtig zu beantworten. Ja. Ich glaube, eine große Antwort liegt schon in der Kaderplanung. Mhm. Es ist unbestritten so, dass Hertha mit Spielern wie Michael Cuisance natürlich Einzelkönner hat, die sich andere Zweitligisten wünschen würden. Mhm. Und deswegen ist es auch fair, quasi erstmal die Behauptung aufzustellen, Hertha BSC hat einer der besten Kader der zweiten Liga. Mhm. Das heißt aber nicht, dass Hertha eine der best zusammengestelltesten Kader dieser Liga hat.
Ja, dafür können wir auch ein Lied singen.
Denn dieser Kader hat sehr klare Unwuchten, die sich in der Saison immer mehr herausgestellt haben, was dazu ja auch geführt hatte, dass Stefan Leitl nach so einem Saisondrittel, wenn überhaupt, das System umgestellt hat. Man ist ja mit einer Dreierkette in die Saison gegangen, weil das Erfolgssystem war und in der Rückrunde unter Stefan Leitl, die vergangene, wo er von Christian Fjell übernommen hatte und die Mannschaft dann stabilisiert hatte. Und damit wollte er dann auch reingehen in die neue Saison. Nur hat es Sportdirektor Benny Weber verpasst, ihm auch nur einen Schienenspieler hinzustellen.
Mhm. Okay, ja, klar.
Man hatte mit Jonjo Kenny ja sogar einen der besseren, wenn nicht einen der besten Außenverteidiger dieser Liga verloren.
Ja.
Julian Eitschberger kam zurück aus seiner Leihe von Essen. Sicherlich ein schönes Eigengewächs, was man aufbauen möchte, aber ad hoc nicht dieselbe Qualität.
Ja.
Und ansonsten hatte man keine Schienenspieler. So, das hat zu Experimenten geführt, dass Martin Winkler plötzlich linke Schiene gespielt hat und alle sich schon gefragt haben, boah, also, ja, ob das was wird, wissen wir jetzt auch nicht.
Ja.
Letztendlich hat es überhaupt nicht funktioniert. Fabian Reese hing völlig in der Luft in seiner neuen Rolle als Mittelstürmer. Das hat gar nicht funktioniert. Und dann gab es gegen Hannover in der Hinrunde die Systemumstellung auf ein 4-2-3-1, 4-3-3, wie man es nimmt. Und das war dann der erste Sieg auch. Dieses sehr überraschende, auch durchaus glückliche 3-0 damals gegen Hannover, was dann aber natürlich bekräftigt hat, dass sich diese Spieler dann in diesem System etwas wohler fühlen. Mhm. Zeitgleich muss man aber auch sagen, dass man auch für ein 4-3-3 wiederum eigentlich nicht unbedingt die passenden Flügelspieler hat oder zumindest numerisch nicht die Flügelspieler hatte. Ein Josip Brekalo war noch nicht da. Die Flügelzange hieß, ja, die meiste Zeit Winkler-Rese. Winkler hat durchaus mit Konstanzproblemen zu kämpfen seit jeher, auch wenn er sich unter Leitl schon verbessert hat. Und Fabian Rese, das wollen einem viele nicht glauben, die nicht jetzt jedes Hertha-Spiel sehen und jetzt einfach nur auf die Scorer gucken. Da sieht man, ja klar, Fabian Rese wieder, glaube ich, aktuell noch immer der beste Scorer, zumindest einer der besten drei, glaube ich, der zweiten Liga. Das ist doch wieder super. Da warne ich, weil da sind einige Elfmeter dabei gewesen, die Bilanz beschönigen. Klar, musst du auch erstmal reinmachen und trotzdem wissen wir, dass das dann nicht mit gleichem Maß gewertet werden sollte vielleicht. Und das andere sind die tiefer liegenden Zahlen. Fabian Reese spielt eine sehr eigenartige Saison und hat viele Stärken aus den vergangenen zwei Jahren ja nicht in die neue Saison bekommen.
Ja.
Und damit meine ich vor allem Dynamik und 1-gegen-1. Er setzt sich gegen gefühlt keinen Spieler mehr durch. Er wirkt irre schwerfällig. Er arbeitet kaum nach hinten mit. Ja, er hat dann vielleicht diese eine goldene Flanke im Spiel und sammelt dann damit seinen Scorer. Aber sein Einfluss auf das Hertha-Spiel, seine Präsenz, das ist eine ganz andere. Sicherlich auch eine Antwort, warum es bei Hertha nicht so läuft, wie es läuft, weil man diesen einen Unterschiedsspieler so nicht mehr hatte.
Das wäre später auch tatsächlich eine Frage von uns gewesen, weil wir das Gefühl von außen haben, er ist einfach nicht mehr so prägend, auch so ligaweit. Ne? Wenn man das Gefühl hat, letztes Jahr Fabian Reese schon so der Unterschiedsspieler, auch so in der Liga und so. Dieses Jahr spricht man ein bisschen über andere, gefühlt. Ne?
Absolut. Also das ist die eine Antwort. Man hat klare Kaderunwuchten. Und das hat viel mit der Mannschaft, glaube ich, auch gemacht. Das hat viele Sicherheiten genommen, dass das, was man sich in der Sommervorbereitung erarbeitet hat, letztendlich komplett für die Katz war. davon einfach nichts übrig geblieben ist und man im laufenden Betrieb gefühlt dann wieder eine neue Taktik implementieren musste.
Ja, wer macht denn sowas?
Ja. Das führte, wie gesagt, auch dazu, dass zum Beispiel jemand wie Maurice Krattenmacher plötzlich Außenspieler sein musste, obwohl er eigentlich eher Zehner ist. Ja, er hat eine Dynamik, aber dazu kommt, dass diese Mannschaft viele Verletzungsprobleme hatte. Also Spieler wie, nehmen wir mal den Diego Demme, der einen Einfluss in diese Mannschaft ja haben sollte, hat große Teile der Saison verpasst. Kenneth Eichhorn hat sich zwischenzeitlich verletzt, Deo Seevolk ist mehrmals ausgefallen. John Brooks hat jetzt am vergangenen Wochenende gegen Bochum nach 19 Monaten sein Comeback gegeben, 19 Monate. Krattenmacher, wie gesagt, ist auch ausgefallen. Kevin Sesser und Seguin sind zum Saisonbeginn ausgefallen. Leon Jensen ist monatelang ausgefallen. David Kovnatski ist zweimal ausgefallen und hat dann auch noch eine Rotsperre von 3 Spielen absitzen
müssen. Über den reden wir gleich auch noch ein bisschen.
Ja, sicherlich. Der hatte sehr viel Düsseldorf-Vergangenheit.
Richtig.
Sodass plötzlich der Stürmer Nummer 1 bei Hertha Luca Schuler hieß. Und
nun, kennen wir alle die Meinung unseres Kollegen Thomas.
Richtig. Und ich kann auch verstehen, woher das kommt. Sicherlich ist Lukas Schuler jemand, der stets bemüht ist, aber der darf nicht Stürmer Nummer 1 von einem Aufstiegskandidaten sein. Ich kürze es mal damit ab. So. Und das heißt, du hast Unwuchten. Du hast, ich sag mal, also es gibt ja diesen, aus dem US-Sport diesen Satz, the best ability is availability. Mhm. Also du musst halt da sein können. Und wenn viele Spieler ständig fehlen, dann wird's auch schwierig. Und die dritte Antwort vielleicht ist auch Stefan Leitl mittlerweile.
Was für ein Übergang.
Ich wollte sagen, das ist der perfekte.
Guck mal, ich habe schon meine Podcast-Folge aufgenommen.
Ja, absolut.
Wir sind gerade, wenn ich mal quasi überleite zum Hertha-Base-Podcast, den ich ja jede Woche aufnehme, wir haben uns in den letzten Wochen immer wieder die Frage gestellt, ist es ein Kader- oder ein Trainerproblem? So, weil das ja irgendwie immer die Frage ist.
Ja, klar.
So. Und
was ist euer Ergebnis?
Also vordergründig bleiben wir schon dabei, dass Hertha ein Kaderproblem hat, das sich durch die letzten 3 Jahre zieht. Zeitgleich bin ich an dem Punkt zu sagen, es liegt auch an Stefan Leitl. Nicht vordergründig, aber auch. Und was damit gemeint ist, ist, dass Stefan Leitl ein wirklich herausragender Stabilisator ist.
Ja, letzte Rückrunde vor allem gezeigt.
Exakt. Hertha sofort wieder auf ein annehmbares Niveau geführt. Man hatte noch einen Ausrutscher damals gegen Elversberg. Alles andere war wirklich grundsolide bis gut. Aber auch damals war es schon so eigenartig, dass Hertha irgendwann sehr klar gerettet war. Und man jetzt ja hätte erwarten können, dass man vielleicht versucht, spielerisch etwas aufzubauen. Stefan Leitl aber eher daran festhielt, die Ungeschlagen-Serie auszubauen. Wo man sich gefragt hat, seine Argumentation war die ganze Zeit, wenn wir bis zum Ende der Saison ungeschlagen bleiben würden, das wären dann irgendwie 12 Spiele oder sowas gewesen. Das hätte uns den Push im Sommer dann gegeben.
Ach, weiß ich nicht.
Genau. Das war aber seine Argumentation. Wo ich schon damals im Podcast sagte, boah, ja, also will ich ihm nicht nehmen, aber hat es nicht mehr Fundament zu sagen, so und jetzt sind wir gerettet und jetzt implementieren wir im Betrieb neue Muster für einen jungen Spieler heran. Auch damals gab es schon die Diskussion um Mamusa Lum, der eigentlich hätte spielen können bis müssen, zu dem kommen wir vielleicht noch.
Ja, den haben wir auch rausgepickt.
Ja.
Aber das ist ausgeblieben und dann dachte ich, naja gut, okay, Sommervorbereitung. Gut. Die, wie gesagt, ist abgelaufen, wie sie abgelaufen ist. Man hat auch einen sehr zerknirschten Stefan Leitl damals im vergangenen Sommer erlebt, der eigens kommuniziert hat, dass Hertha das war wenige Tage vor Transferschluss.
Immer ein guter Zeitpunkt, das zu kommunizieren, aber okay.
Ja, das führt dazu über, dass bei Hertha ein chronisches Problem ist, dass Trainer kommunikativ sehr alleingelassen werden und dass es auch einfach undankbar ist, wenn plötzlich Trainer dann verkünden müssen, wir machen nichts mehr. Aber man hat bei ihm rausgehört, dass er damit sehr unzufrieden ist, weil offensichtlich gewisse Dinge nicht geklappt haben, wie auch immer. Also wollte gerade sagen, die Vorbereitung war gestört, okay, gebe ich ihm. Und trotzdem finde ich, dass Hertha unter ihm jetzt in dieser Saison wenig Entwicklung gezeigt hat, bis gar keine. Ja, er hat auch den Knick am Anfang stabilisiert bekommen. Dann gab es ja diese 7-Siegesserie.
Genau, November.
Wobei auch da eben Spiele dabei waren, außerhalb des 6-1 gegen Kaiserslautern, was natürlich ein irre Highlight war. man hätte bei fast jedem Spiel auch Argumente dafür gefunden, warum das nicht eher ein Unentschieden sein soll. Da waren späte Siege gegen Kiel dabei, gegen Braunschweig, gegen Düsseldorf, dieses Tor von Maurice Kattenbacher. Ja, das war eigentlich ein typisches 0-0-Spiel.
War 0-0 eigentlich. Aber so ist die zweite Liga auch, ne? Da ist
ja,
vor immer
Gottes Willen. Nicht jeder Sieg.
Es sind immer diese Kleinigkeiten.
Total. Nicht jeder Sieg kann 3-0 ausgehen und ähnliches. Ja. Das ist unbenommen. Aber wenn jedes Spiel so aussieht, dann wird's halt schwierig. Also, nicht jedes Spiel kann ein dreckiger Arbeitssieg sein.
Okay.
Wie ich finde. Also, da muss schon irgendwie etwas erkennbar sein. Und ich finde, Stefan Leitl in seiner Kommunikation auch, also, ich habe das Gefühl, Stefan Leitl, wenn ich mich so an jede PK und so weiter erinnere, hat noch nie ein großes Bild gezeichnet. Er hat noch nie eine Vision geteilt. Er hat noch nie groß mitgeteilt, was er denn eigentlich spielen möchte, wenn er denn alles an der Hand hätte. Sondern es ist immer von Ergebnis zu Ergebnis hangeln. Und so sieht eben der Fußball auch aus. Es ist vollkommen in Ordnung, Antworten auf die Stärken des Gegners zu haben. So hat man beispielsweise ein wirklich, ich finde, sehr blitzsauberes Rückspiel in Elversberg gehabt, wo man einfach gesagt hat, ey, wir wissen ganz genau, wo ihr hinwollt in den Räumen. Die machen wir zu. Und schlagen eiskalt zu. Das war vielleicht nicht schön, aber das war dem Spiel angemessen. Warum solltest du nach Elversberg reisen mit dem Gefühl, die können wir spielerisch schlagen? Ja, das ist Quatsch. So. Also kannst du auch machen, aber naja. Also ich
das
finde
klingt ja mehr nach einer Underdog-Rolle, die er eigentlich ganz gut ausfüllen kann. Dafür würden ja auch seine Erfolge in Fürth sprechen.
Richtig, genau. Und das heißt, ein gewisser Pragmatismus in der zweiten Liga ist angemessen. Ich glaube, das ist auch etwas, woran vielleicht manchmal jemand wie Christian Tietz scheitert.
Ja,
und Miron Muslic wiederum nicht. Der
oder
vielleicht,
Fiel bei euch.
Ne? Exakt, genau. So. Also ein gewisser Pragmatismus ist total erlaubt und notwendig. Aber wenn es nur Pragmatismus ist, dann passiert das, was man jetzt bei Hertha sieht. Mir ist es zu billig zu sagen, na, jetzt haben wir einmal gegen Paderborn auf den Deckel bekommen. Naja, aber warum gab es denn schon so früh eine Art Endspiel um den Aufstieg? So, weil man sich von Spiel zu Spiel hangelt, weil es keine Gesamtentwicklung groß gibt, weil spielerisch wenig bis keine Muster erkennbar sind, man immens abhängig ist von Individualleistungen. Also nehmen wir jetzt mal nur die letzten drei Spiele.
Ja.
Da kannst du, wenn du einfach nur auf die Ergebnisse blickst, sagen, 7 Punkte aus 3 Spielen ist doch voll in Ordnung. So. Jetzt siehst du aber, das waren dreimal an dem Tag wirklich schwache Gegner. Also Alexander Endes, Münster, quasi ein Spiel vor der 0-6-Pleite, wo er schon auf der PK gesagt hat, nach dem Hertha-Spiel, das war mit das Schwächste, was sie bislang gespielt haben.
Okay.
Miroslav Klose war mit seiner Mannschaft immens unzufrieden nach dem Spiel gegen Hertha.
Die hatten wir die Woche darauf, da waren sie auch nicht gut.
Und Uwe Rösler hat seine Mannschaft für die erste Halbzeit auch sehr gerügt. So. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht liegt die weit in der Mitte und Hertha hat auch da wieder gute Antworten auf den Gegner gefunden. Und die ersten Halbzeiten waren auch okay bis ordentlich, aber die zweiten Halbzeiten waren allesamt nicht gut. Die 5 Tore, die Hertha in diesen 3 Spielen erzielt hat, waren 2 Elfmeter, 2 Einzelaktionen von Josip Rekalo und ein Last-Minute-Konter gegen Münster von Martin Winkler, als Münster völlig naiv alles aufgemacht hat. Das waren die Tore. Hertha hat aus dem Spiel heraus in diesen 3 Spielen, also wie gesagt, Elfmeter bereinigt, 1,5 XG erspielt.
Ja, okay, das ist nicht viel in 3 Spielen.
Das ist nicht viel. Ja. Wenn wir uns Statistiken angucken, wie Expected Goals, Ballberührung im gegnerischen Strafraum, Ballbesitz und so weiter, ist Hertha eine Mittelfeldmannschaft.
Überall, das ist mir übrigens in der Vorbereitung auch aufgefallen. Das ist, naja, bei Flanken seid ihr auf 3, glaube ich. Aber da, ja.
Wobei der reine Flankenwert für mich auch nichts mit Qualität zu tun hat.
Das ist eine reine Quantität, genau.
Genau.
Wie auf 1, yes. Und man sieht also, wie erfolgreich das in der Offensive ist. Also.
Der beste Wert, den Hertha eigentlich hat, ist Balleroberung im gegnerischen Drittel. Da ist man immerhin auf Rang 4.
Ja.
Also da sieht man wieder, gegen den Ball ist es insgesamt in Ordnung, um Gottes Willen. Aber mit Ball ist es uninspiriert, man stellt den Gegner vor wenig Probleme, es macht auch wenig Spaß, es klingt doof, aber es macht auch wenig Spaß zuzugucken. So, und jetzt kennen wir das alle von anderen Trainern, wenn man Ergebnisfußball spielt und die Ergebnisse ausbleiben, hat man einfach nicht mehr viele Argumente auf seiner Seite.
Richtig.
Und da befinden wir uns ein Stück weit jetzt.
Ja, man sagt ihm das natürlich auch so ein bisschen nach. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mich vor ein paar Wochen mit den Kollegen vom Vorwärts nach Weit Podcast, wir name-droppen heute sehr viele Podcasts in dieser Folge aus Hannover, aber auch ein bisschen über Stefan Leitl gesprochen und er meinte halt, also der war ja da im Prinzip in einer ähnlichen Situation, auch da eben nicht Underdog, sondern ne, man hatte diesen Plan auch da aufzusteigen und ist aus seiner Sicht auch natürlich jetzt gerade im Vergleich zu Titz fehlte halt ein totales Offensivkonzept. Er sagte einfach, das war ein biederer Beamtenfußball. Und das scheint ja bei Hertha auch das Problem, das scheint ja grundsätzlich vielleicht ja, ein Manko von Stefan Leitl. Wie gesagt, damals in Fürth hat das aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch mit starken Individualisten, aber auch aus dieser Underdog-Rolle heraus, anders und natürlich ohne Druck, muss man auch sagen, besser gepasst. Aber ja, jetzt bei euch. Und wie du sagst, jetzt ist man an diesem Punkt, auch wenn ich dem Andi das jetzt eigentlich klaue, aber ist er nächste Saison noch Trainer bei Hertha? Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Hast du ein Gefühl, was ist, und hast du eine Meinung, was sein sollte?
Das Gefühl ist noch ein diffuses, weil das sehr von vielen Faktoren abhängig ist. Da muss man bei Hertha aktuell ein relativ großes Bild zeichnen. Es ist jetzt noch nicht so lange her, dass Hertha seine Geschäftsführung gewechselt hat. Ralf Huschen, der aus Paderborn kam, ist jetzt schon ein bisschen länger da, aber ja auch vor allen Dingen für Finanzen zuständig. Und Dr. Peter Görlich, der kam jetzt im September letzten Jahres.
Genau, da hast du kurz, also da war er schon kurz da, hast du eigentlich sehr positiv im ersten Eindruck über ihn gesprochen. Das ist auch
dieser Eindruck bleibt bislang auch, aber bislang waren es, weil es auch gar nicht anders ging, weil diese Dinge natürlich Zeit brauchen, erstmal nur Worte von Peter Görlich. Und jetzt beginnt eine Phase, in der er zeigen muss, dass diese Analysen, die richtig sind, auch zu nachvollziehbaren Änderungen führen. Hertha ist ein Club, der sich so sehr im Wandel befindet, wie es viele, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Hertha stellt seine Akademie zum Beispiel gerade grundsätzlich neu auf. Komplett.
Okay.
Weil auch da unglaublich viel schiefgelaufen ist. Man auf den Früchten der letzten Jahrzehnte irgendwie sehr faul gelebt hat, nenne ich es jetzt mal. Und eben nicht mehr der Goldstandard ist. Und mit Union und Wolfsburg und Leipzig und so weiter in der Region auch einfach anders gewildert wird mittlerweile. Ja, und man kann sich darauf nicht mehr ausruhen. Und das hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt. Und es wird sich vor allem in den nächsten Jahren zeigen. Das ist ja immer ein Effekt, der ein bisschen versetzt stattfindet.
Ja, logisch.
Also es gibt durchaus Leute, die intern reingucken und sagen, also in den nächsten Jahren braucht man jetzt nicht super viele Talente von der Seite erwarten. Also das ist nur ein Bereich. Ne?
Ja.
Hertha stellt sich gerade in sehr vielen Bereichen komplett neu auf. Und jetzt ist eben die Frage, inwieweit man auf diese Saison Schritte folgen lässt. Stefan Leitl hat noch einen Vertrag bis 2027, also für die kommende Saison. Auch das könnte man kritisieren, ob man damals, als er kam, direkt einen 2,5-Jahres-Vertrag aushandeln musste. Vielleicht wäre er sonst nicht gekommen, wissen wir immer nicht. Aber 1,5 Jahre hätte sich ein bisschen organischer angefühlt.
Ja. Ist ehrlicherweise aber auch kurz für einen Trainer, ne? Also normalerweise so 2 ist immer so das
Minimum. Wie gesagt, will ich gar nicht unter, möchte ich gar nicht jetzt.
Die können jetzt noch Ablöse generieren.
So. Das Ding ist, ich glaube, Stefan Leitl ist so ein Trainer, haben wir gestern ein bisschen scherzhaft gesagt im Podcast. Wenn du den jetzt bei Augsburg installierst, dann funktioniert das. Weil der ein guter Stabilisator ist und weil er gut reaktiven Fußball spielen lassen kann. Aber wenn du etwas neu aufbauen möchtest, und das wird Hertha tun in der kommenden Saison, denn der Etat wird wieder kleiner. Es werden wieder Individualisten gehen. Du wirst einen Spieler wie ein Kenneth Eichhorn nicht halten können. Ja. Linus Gechter wird wahrscheinlich gehen. Tjerk Ernst wird gehen. Pascal Clemens komplett in der Schwebe, die Nummer. Fabian Rehse, naja, bei dem Monstervertrag und seiner Verbundenheit zu Berlin sehe ich noch nicht so richtig. Aber der Kader wird sich verändern. Und es wird wieder mehr, also es wird wieder individuelle Qualität gehen. Und es muss umso mehr dementsprechend um ein erfolgreiches System gehen.
Ja. Und man hört auch, dass ihr lizenzmäßig da nächstes Jahr, dass das Eigenkapital sich weiter verschlechtert hat und dass es auch da jetzt noch mal ein bisschen Probleme geben könnte. Also nicht, dass die Lizenz nicht erhalten wird, aber mit Blick auf mögliche Strafen oder sowas. Ist das ein Thema hinter den Kulissen, dass man da auch finanziell ein bisschen aufpassen muss? Ich meine, die Spieler, die du genannt hast, jemand wie Eichhorn, da kriegt man natürlich im Zweifelsfall auch sehr viel Geld für und das sollte dann da Dinge ein bisschen normalisieren. Aber ist das auch ein Thema jetzt beim, ich sage jetzt mal, Umbruch im Sommer?
Naja, insofern, als dass du wieder einen gehörigen Transferüberschuss erzielen musst. Okay. Also das steht außer Frage. Und das lähmt einen natürlich immer ein Stück weit, weil man dann eine andere Verhandlungsbasis hat, weil die Clubs das natürlich auch mitbekommen. Und also Hertha wird längst nicht alles davon, was man bekommt, reinvestieren können. Das kann kein Zweitligist, aber bei Hertha wird diese Differenz noch größer sein. Okay. Und das wird jetzt wieder so sein, aufgrund der finanziellen Situation.
Kann man nur hoffen, dass die Summen vielleicht einfach sehr hoch sind, dass das dann nicht so schwer ins Gesicht fällt. Ne?
Genau. Also bei Kenneth Eichhorn sprechen wir auch wahrscheinlich von einer Ausstiegsklausel, 10 bis 12 Millionen. Das ist also eigentlich für das Talent, ich bin sehr der Meinung, dass das ist
eigentlich
dass
wenig.
Kenneth Eichhorn wird die deutsche Generation im Fußball für die nächsten 10 Jahre sehr prägen. Bin ich mir, also 10 Jahre ist noch zu kurz gegriffen, dann ist er 26. Das ist das Irre.
Ist immer noch 16? Oder
er ist immer noch 16.
Ja, okay.
Er durfte ja in der Sommervorbereitung die Testspiele nicht mitspielen, weil er da noch 15 war.
Ja.
Wahnsinn.
Es ist absoluter Wahnsinn.
Ja, ja.
Also gemessen an dem Talent wissen wir jetzt schon, der ist in einem Jahr wahrscheinlich gefühlt schon wieder das vierfache Wert von der Ausstiegsklausel, die für einen Zweitligisten sehr hoch ist. So.
Genau, genau. Wenn jetzt alle ins Schwitzen kommen, er ist leider verletzt und deshalb wird er gegen uns nicht spielen können.
Das ist richtig, er dreht zumindest wieder Runden um Platz, aber ist auch 16 und da hat man gesagt, da möchte man ein bisschen vorsichtiger sein. Der Heilungsverlauf wird ein bisschen gestreckt, ist ja nur vernünftig. Um zu der Frage zurückzukommen.
Ja.
Also wie gesagt, Hertha befindet sich in einem Komplettumbruch in vielen Dingen und ist das Wichtigste für Hertha BSC ist endlich für sich zu definieren, was soll denn die Spielphilosophie sein? Mhm. Für was möchte man denn stehen? Und endlich danach Spieler auszusuchen und Trainer auszusuchen. Mhm. Man hat jetzt 3 Jahre verschwendet, weil man das für sich nicht geklärt hat. Paul Dardai, Christian Fjell und Stefan Leitl stehen jeweils für völlig unterschiedliche Spielstile.
Genau. Komplette Gegenentwürfe.
Der Kader sieht aus, als ob man, also wenn man auf den guckt, so rein von den Stärken und Profilen her, denkt man, nee, da haben doch 3 Sportdirektoren zusammengestellt. Nee, war einer.
Ja.
So, und bevor man diese Frage nicht geklärt hat, kommt man auch nicht beim Trainer an. Und das ist für mich dieses, wenn du mich nach dem Gefühl fragst, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, dann schließe ich daran an, was ich eben gesagt habe. Mein Gefühl schwindet, dass man mit Stefan Leitl diesen sportlichen Umbruch hinbekommt.
Ja.
Ich glaube nicht, dass nur weil er 3, 4 Spieler, die mehr seinem Spielstil entsprechen, wenn er die bekommen würde, dass man plötzlich im Land von Milch und Honig ankommt. Ich glaube es einfach nicht. Dazu kommt eigenartige Personalpolitik an einigen Stellen. Ich habe auch das Gefühl, dass das war von Anfang an klar irgendwie, dass Stefan Leitl auch nicht der kulturelle Fit ist, wenn ich das so benennen darf.
Naja, das Gefühl kennen wir mit unserem Trainer halt auch, ne?
Was man an Stefan Leitl sehr schätzen kann, ist, er bringt Disziplin in die Nummer. Und das hat Hertha, glaube ich, sehr gebraucht damals. Mhm. Das ist ein knallharter Realist, der Dinge auch durchaus so benennt, wie sie sind und der dadurch auch manchmal den Schlendrian raustreibt. Und das war gut. Aber die Vision fehlt ihm eben. Und das zeigt sich auch darin, Hertha muss nicht nur, sondern möchte ja auch wieder sehr viel mehr Eigengewächse in den Profifußball bringen. Mhm. Dafür hat man nicht den richtigen Trainer.
Ja.
Punkt.
Ja.
Kenneth Eichhorn ist nicht zu verhindern. So. Niemand ist Jugendförderer, weil er Eichhorn einsetzt, sondern ist Realist, weil er besser ist als die anderen.
Ist einfach zu gut.
Spieler wie Linus Gechter oder Martin Winkler lasse ich in der Aufzählung nicht mehr gelten, weil die seit Jahren etablierte Profis bei Hertha sind, sondern die Aufgabe oder die Qualität darin, Jugend zu fördern, müsste für mich darin sein, neue Gesichter zu etablieren. Und das ist Stefan Leitl in 1,5 Jahren nicht gelungen. Und dementsprechend, ja, meine Meinung ist, ich glaube nicht, dass es weitergehen sollte. Aber natürlich ist dann die nächste Frage, die ich heute nicht beantworten werde können.
Wer
soll es dann machen? Genau.
Ja.
Aber lass uns jetzt erstmal auf ein paar alte Gesichter schauen, wenn die neuen schon nicht etabliert wurden. Thorsten hat es eben schon angeteasert, nachdem wir letztes Mal ja relativ umfangreich über alle Mannschaftsteile gesprochen haben, haben wir jetzt ein paar Rosinen uns rausgepickt und würden mit Josip...
Mit einem neuen Gesicht anfangen.
Mit einem neuen Gesicht, genau, aber so ein halbneues. Aber 27 Jahre jung, 35-facher kroatischer Nationalspieler, Josip Brekalo, kennt man noch vom VfL Wolfsburg, kam von Real Oviedo und ja, was kannst du uns über seine Verpflichtung sagen? Ging es darum, Rehse auf der Außenbahn zu entlasten? Was war die Idee dahinter und hat es funktioniert?
Naja, gegen Nürnberg zumindest. Ne?
Ja.
Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass man gefühlt rein numerisch nicht die richtige Anzahl an Flügelstürmern hatte.
Mhm.
Auch weil Thorsteinsson sich wirklich endgültig als Transferflop herausgestellt hatte. Den hat man ja im Winter dann verliehen.
Genau.
Ja, Brekalo kann natürlich aus dem Nichts, muss man sagen. Also, dass der plötzlich aufgetaucht ist, war schon überraschend natürlich.
Ich bin so erstaunt, dass er noch so jung ist. Ich hatte den, weil das so eine Weile her ist, ich
uns
hatte den einfach
genauso.
So abgehakt. Als
uns ging es genauso.
Über 30 oder so.
Er ist ja schon mit 18, 19 in Wolfsburg aufgeschlagen. Ja,
das
ist deswegen, also fast schon ein Jahrzehnt jetzt irgendwie auf der Bildfläche in Deutschland zumindest. Und man hat einen guten Deal gefunden. Scheint so, dass man keine Ablöse zahlen musste. Bei Oviedo ist Brekalo nicht wirklich angekommen. Er ist ja auch in den letzten Jahren ordentlich rumgekommen, muss man sagen.
Ja.
Und man hat den Vertrag geschlossen, dass er bis zum Saisonende da ist und ein weiteres Jahr als Option hat. Die würde definitiv fällig werden, wenn man aufsteigen würde. Die Nummer hat sich erledigt. Mhm. Aber es ist wohl auch möglich, anhand von Startelf-Einsätzen Davon müssten jetzt noch 3, 4 übrig sein bis Saisonende. Okay, und dann
das kann man schaffen.
Das kann man schaffen. Das wird wahrscheinlich auch so kommen. Und wenn ihr mich fragt, ich finde, Brekalo ist bislang schon relativ klar eine Verstärkung. Okay. Ohne zu sagen, dass der jetzt wie ein Komet eingeschlagen ist. Aber ich finde,
Tempotechnik und sowas, das kann man immer gebrauchen auch. Gerade wenn man so ein bisschen unterbesetzt ist, rein quantitativ allein auf der Position.
Genau, genau. Du erkennst, warum Brekalo in guter Form eigentlich kein Zweitligaspieler ist.
Ja. Mhm.
Tolle Übersicht, wendig, technisch stark, toller Abschluss, relativ beidfüßig. Also man hatte gegen Nürnberg ein Tor wunderbar mit rechts gemacht, eins wunderbar mit links.
Genau.
Fühlt sich in Halbräumen wohl, ist einfach ein sehr intelligenter Spieler, kann ja durchaus auch auf der 10 spielen und war in bislang jedem seiner Spiele ein Aktivposten. Ob ihm jetzt dadurch ein direkter Scorer gelungen ist oder nicht. Also ich fand zum Beispiel gegen Münster, hat er zwar keine direkte Torbeteiligung gesammelt, war aber eigentlich der beste Spieler auf dem Platz bei Hertha. Weil er immer was probiert, weil er immer irgendwie gefährlich ist, weil du einfach dich mit ihm auseinandersetzen musst, weil er sich im 1 gegen 1 wie gegen Nürnberg bei seinen Toren einfach durchsetzt. Also ja, Hertha hat ja sowieso einfach eine sehr gute Erfahrung mit Spielern aus dem Ostblock, muss man sagen. Also das ist schon Kroaten, Serben und so weiter. Das hat eine lange Tradition bei Hertha BSC. Gojko Kacza, Marko Pantelic, Joe Simonic, Niko Kovac. Also da gibt es wirklich viele Namen in den letzten Jahren. Da passt Brekalo wunderbar rein. Glaube ich, hat sogar typisch mit Joe Simonic vorher geredet, den er irgendwie aus der kroatischen Nationalmannschaft noch kannte. Klassiker, man kennt das bei jedem ersten Interview für den Verein. Ich habe mit hier beliebigen Ex-Spieler der Nation eingeredet und er hat geschwärmt.
Ja, Tanaka sprach auch mit Tanaka.
Natürlich, das musste er wahrscheinlich, ja. Nee, also finanziell ohne Risiko, man kann es einfach mal ausprobieren, bestes Fußballeralter, spricht fließend Deutsch, dementsprechend natürlich sofort reingefunden und auch einfach positionstechnisch sehr angemessen, quasi ein zu später Transfer, weil man das gefühlt schon zum Sommer gebraucht hätte, Position, aber ich finde, das war ein smarter Deal, kann man nicht anders sagen.
Und
also
sollte Rese doch gehen diesen Sommer, steht man zumindest nicht komplett blank ohne starken Individualisten auf außen da, ne?
Ja. Ganz genau. Und Brekalo empfinde ich auch als einen so flexiblen Spieler in seiner Anlage, dass er unter verschiedensten Trainern auch klar käme. Das ist eben nicht der reine Konterstürmer, der dann diesen Trainer braucht, sondern den kannst du, glaube ich, auch im Ballbesitz gut einsetzen, weil er einfach technisch gut ist, weil er in kleinen Räumen sich wohlfühlt. Den kannst du aber auch mal schicken. Daran sieht man ja diese Erstliga-Qualität bei ihm. Er ist eben nicht das One-Trick-Pony. So.
Ja, ja, ja.
Und dementsprechend, ja, wenn er bleiben sollte, er hat schon gesagt, für ihn wäre es eigentlich auch mal wieder wichtig, irgendwo anzukommen. Mhm. Sicherlich hat er sich sehr gewünscht, mit Hertha diesen kurzen Zwischenstep zweite Liga zu haben, um direkt wieder in der Erstligatruppe unterwegs zu sein. Zeitgleich wird er wissen, dass er sich das mit der Bilanz der letzten Jahre auch nicht komplett aussuchen kann. Und wenn ihm Hertha einen schlüssigen Plan im Sommer vorlegt, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass er bleibt. Und dann hat man sicherlich einen der besseren Flügelspieler dieser Liga. Das steht außer Frage.
Definitiv.
Bei den Namen, die du eben genannt hattest, von den Spielern, die vermutlich im Sommer nicht mehr da sein werden oder nach dem Sommer, hattest du auch Tjaak Ernst aufgezählt. Den hatten wir auch auf dem Zettel als durchaus ja sehr, sehr guten, sehr konstanten Torhüter.
Vielleicht auch den konstantesten Spieler bei Hertha in dieser Saison.
Vielleicht, ja.
Kann man das sagen?
Ja, Punkt.
Und gehst du wirklich davon aus, es zu höheren Berufen, er wird im Sommer weg sein und gibt's das Backup in den eigenen Reihen, was du sehen würdest, oder muss davon außen was passieren dann?
Also für mich steht eigentlich außer Frage, dass Tjaak Ernst den Verein im Sommer verlässt. Das liegt an 2 Faktoren. Das eine ist seine Qualität, das andere ist auch seine Vertragssituation. Auch er hat einen Vertrag bis 2027.
Ah.
Es ist die letzte Chance, eine gute Ablöse zu erzielen.
Genau.
Ist bei Linus Gechter übrigens dasselbe. Mhm. Tjaak Ernst spielt eine fantastische Saison. Die letzte Saison war sehr durchwachsen. Da war er statistisch einer der schwächeren Keeper dieser Liga. Im Sommer hieß es, der kam wohl wie verwandelt von der U21-EM zurück, wo er zumindest ein Spiel gemacht hatte.
Genau, das letzte Gruppenspiel, glaube ich. Ne?
Und seitdem hat er also ohne ihn wäre der Saisonstart, der ohnehin schon Horror war, wäre noch schlimmer ausgefallen. Also der hat ein absolutes Freakspiel im Pokal gegen Münster.
Ja, ja.
Und ist auch jetzt on the long run statistisch einer der besten 3 Keeper dieser Liga. Also Karius, Horn und Ernst musst du als die klar besten Keeper dieser Liga bezeichnen. Und Ernst ist der mit Abstand jüngste in dieser Auswahl. Manchmal frage ich mich so ein bisschen, ob er sich tatsächlich weiterentwickelt hat, weil die Schwächen muss er gar nicht mehr so oft zeigen. Das liegt, also Schwächen waren im fußballerischen Bereich auf jeden Fall da, aber Hertha baut halt kaum noch über den Keeper auf.
Ja, okay.
Nicht mehr wie unter Fjell, wo er da viel machen musste. Und er muss auch wenig herauslaufen, weil Hertha oft relativ tief steht. Gibt es gar nicht so eine große Lücke. Auch das war jetzt vielleicht nicht immer seine größte Stärke, das Timing dahingehend. Und ja, ich glaube, wo er sich am ehesten in seinen Schwächen verbessert hat, ist Distanzschüsse. Das war letzte Saison wirklich brutal schwach. Da ist er definitiv souveräner geworden. Worin er einfach wirklich einsame Spitze ist, ist Reflexe. Das ist ja, wirklich eine absolute Katze auf der Linie. Das ist schon wirklich irre. Und
hat im Hinspiel auch in der Nachspielzeit den 1-0-Sieg noch festgehalten, das weiß ich noch. Da hatten wir nach einer Ecke noch diesen Hackenschuss von Oberdorf, den man gerade rausgekratzt hat.
Ach, richtig, genau.
Abpfiff, glaube ich, und so. Das sind genau die Momente, die halt den Durchschnittskeeper von dem sehr guten Rückhalt unterscheiden, dass er in diesem, ne, da sind wir auch wieder bei den Kleinigkeiten der zweiten Liga, ne, dass er da dann da ist.
Um das statistisch vielleicht nochmal zu belegen, Hertha hätte laut Expected Goals 10 Gegentore mehr kassieren sollen. Das kann man auf der einen Seite dann an der fehlenden Effizienz des Gegners festmachen, aber natürlich eben auch vor allem an Chuck Ernst, der vieles auch einfach gehalten hat und dementsprechend auch ein großer Faktor für diese Siegesserie 2025 war.
Mhm. Ja.
Also ja.
Jemand anders, über den wir gerne sprechen wollen, jemand, der vielleicht auch bei vielen eher so unter dem Radar schwebt, aber eine interessante Geschichte jetzt die Saison hinter sich hat, ist Jeremy Duziak. Mm. Dessen Vertrag wurde letzten Sommer nicht verlängert und wegen der Personalnot im Laufe des Herbst hat er dann doch als vereinsloser Spieler einen neuen Vertrag bekommen. Und ja, man muss schon sagen, er hat sich da so richtig wieder reingekämpft. Ne? Gegen Nürnberg war er zuletzt in der Startelf, wird womöglich auch Cuisance jetzt in Düsseldorf vertreten, weil der ist gelb gesperrt.
Genau.
Ja, was kannst du zu ihm sagen? Ist das eine kleine Phönix aus der Asche-Geschichte, zumindest also im kleineren Rahmen?
Absolut, ich finde es fast wie ein Märchen. Man muss bei Jeremy Duziak mal festhalten, der war quasi anderthalb Jahre verletzt raus. Also der war nicht viel kürzer raus als John Anthony Brooks. Also sein letzter Einsatz war in der Saison, das muss ja dann 23/24 gewesen sein. So, der hat die komplette letzte Saison verpasst.
Krass.
Und es ist so halbrichtig, dass er dann keinen Vertrag mehr hatte, weil er hatte so eine Zwischenvertragslösung dann.
Okay.
Er und Leitl kennen sich aus Fürth sehr gut. Leitl schätzt ihn sehr und hat deswegen ihm angeboten im Sommer, ey, du bist jetzt einigermaßen wieder körperlich da, empfiehl dich über die U23 und vielleicht wird das noch mal was. Also hat Duziak bei den Profis trainiert, aber bei der U23 gespielt, durfte auch in ein, zwei Testspielen dann bei den Profis mitmachen und hat sich so peu à peu wieder bei den Profis reingespielt, bis er dann seinen ersten Einsatz wieder hatte. Dieser neue Vertrag, der ist dann erst im Winter dann geschlossen worden, nachdem er auch schon erste Einsätze wieder hatte. Sein erster Einsatz war dann im Januar gegen Schalke dann wieder, 18. Spieltag, richtig. Davor zumindest in der Hinrunde ein, zwei Mal dann auf der Bank gewesen. Und ich finde, Duziak sieht richtig frisch aus.
Okay.
Der muss irre gearbeitet haben. Ich finde, der sieht eigentlich körperlich besser aus als in der Endphase der Zeit, wo er noch dabei war quasi. Und das ist ohne Zweifel einer der besseren Fußballer dieser Liga. Mhm. Duziak ist ein Baller. Der ist technisch herausragend. Der ist so irre gut im Halbraum. Also er versteht das Spiel sehr gut. Sehr viel Flow, sehr viel Flair. Hat ja auch schon, er hat jetzt in 7 Spielen, wo er größtenteils als Joker reinkam, 3 direkte Torbeteiligungen gesammelt.
Ja, okay. Ja,
nach genau, so einer langen
Nürnberg,
Pause.
Glaube ich, war eins dabei.
Genau, ja. Genau, da hat er sein Tor erzielt.
Ja.
Und es ist eigentlich irre, was für ein selbstverständlicher Rotationsspieler er jetzt schon wieder bei Hertha geworden ist.
Mhm.
Kommt nicht mehr hinten zum Einsatz, was aber auch gut ist. Also da fehlt ihm einfach die Endgeschwindigkeit. Wir erinnern uns an es gibt so ein allgemeines Trauma gegen den HSV, wo er gegen Bakir Riata spielen musste.
Oho.
Und der hat ihn in Grund und Boden gelaufen. Das war ganz schlimm. Jetzt kommt er halt eher als Zehner und Außenspieler, offensiver Außenspieler zum Einsatz.
Mhm.
Und ja, also ist wirklich ein kleines Märchen, wie ich finde, weil ich den eigentlich als Profi abgeschrieben hatte. Und der ist jetzt einfach wieder da, hat einen Vertrag bis Saisonende, da muss man mal gucken. Würde mich aber überhaupt nicht wundern, wenn man sagt, weißt du was, jetzt nochmal ein Jahr und dann gucken wir mal.
Ja.
Wir haben eben auch schon mal den Namen Boris Mamusalum gehört. Der hat jetzt
Ach Bobo.
Eigengewächs.
Mhm.
Ja, wahrscheinlich Geheimtipp. Ne, Player to watch, wie geheim ist es noch, hat in Münster im defensiven Mittelfeld auf sich aufmerksam gemacht, die wenigsten werden ihn jetzt so richtig gut kennen, du wahrscheinlich schon. Deswegen darfst du uns ihn gerne einmal vorstellen und vielleicht auch noch was sagen zu Diego Demme und Leon Jensen, die ja dann jetzt auch zurückkehren werden. Und ja, wie sieht die Konstellation da aus? Wer wird spielen? Wer setzt sich durch?
Ja, das Interessante ist irgendwie, dass Hertha gefühlt 10 zentrale Mittelfeldspieler hat, aber die wenigsten haben sich davon als unverzichtbar herausgestellt.
Mhm. Ja, Sessa ist auch noch so ein Kandidat. Wir wollten jetzt nicht über alle so tief sprechen, aber ja.
Also der Einzige, der da, also theoretisch, wer voll gesetzt wäre, ist halt Kenneth Eichhorn und an Paul Seguin ist auch voll gesetzt. Mhm. Also das stimmt, war auch ein guter Transfer. Also auf Paul Seguin lasse ich wirklich wenig kommen. Das war wirklich eine ordentliche Saison bislang.
Ja, gegenüber Schalke auch definitiv nochmal eine Stufe besser einfach wieder. Vielleicht auch,
ja, weil er
sich auf ihn vom Druck her ablädt. Ne?
Nachdem die Unkenrufe damals aus Schalke kamen, habe ich mir seine Saisons mal statistisch angesehen, ohne zu sagen, dass das immer der heilige Gral der Erkenntnis ist. Da wurde auch sehr viel an ihm festgemacht und der wurde deutlich schlechter geredet, als er auf Schalke war. Aber mal dazu. Zu Boris Mamusalum. Ja, ganz, ganz tolles Eigengewächs, wie ich finde. Der schon seit über 2 Jahren bei den Profis irgendwie mit dabei ist, wenn man so möchte, also zumindest mittrainiert. Der war noch unter Paul Dardai damals im Winter in seinem ersten Profitrainingslager dabei, hat dann unter Christian Fjell sein Debüt gefeiert, dann leider in der Rückrunde damals dieser Saison länger verletzt gewesen, war glaube ich 3-4 Monate raus, das hat ein bisschen zurückgeworfen, aber ja, defensiver Mittelfeldspieler, immer noch 18 Jahre jung, also wird erst im Oktober 19 und ist wirklich ein toller Spieler. Was ihn so besonders macht, wie ich finde, ist, ich finde es so ein bisschen der Berliner Conte. Okay. Also, wenn du den auf dem Feld siehst, der ist 1,75 groß, relativ schmächtig und trotzdem luchst der dir einen Ball nach dem anderen ab. Weil er so talentiert ist, dass er immer gegen Ältere spielen musste. Der war immer gefühlt 2 Jahrgänge drunter in den Mannschaften und musste trotzdem im defensiven Mittelfeld irgendwie machen. Und das siehst du ihm richtig an. Der liest das Spiel herausragend gut, positioniert sich daher sehr gut und hat sowohl gegen Münster als auch nach seiner Einwechslung dann gegen Bochum super viele smarte Szenen einfach, wo du siehst, super reingestellt, Ball erobert und sofort progressiv denken. Nicht diesen Alibi-Pass nach hinten oder so, sondern zack, Spiel gescannt, Attacke. Ich empfehle euch sehr, es gibt einen Podcast zu einem gleichnamigen Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, Denkfabrik Nachwuchsfußball. Okay. Von 2 Berliner Jugendtrainern, die das geschrieben haben. Mhm. Und die haben dazu jetzt auch eine Podcast-Reihe und da reden die mit Leuten aus dem Nachwuchsfußball in Deutschland, unter anderem mit Thomas Broich.
Ah ja, den kennt man natürlich.
Den man kennt, der auch bei Hertha ja NLZ-Leiter war zwischenzeitlich, wo allen das Herz blutet, dass er das nicht mehr ist. Und der redet darüber, er wollte damals, dass Herthas Mittelfeldspieler das Spiel scannen. Das wollte er mehr trainieren. Also permanenter Schulterblick und so weiter.
Ja.
Also haben sie es trainiert. Und im Spiel aber nicht umgesetzt.
Ja. Okay.
Weil sie es nicht mussten. Weil es ganz oft gar nicht die Situation gab. Und da hat er gegrübelt und gegrübelt. Also ist so eine Anekdote, die er in diesem Podcast erzählt. Ja, ja. Und dann dachte er sich, okay, dann müssen wir die Voraussetzungen ändern. Und hat alle Jugendtrainer angewiesen, wir bauen das Spiel nur noch durch die Mitte auf.
Okay.
Das bedeutet, dass zum einen diese Spieler...
Du wirst dazu gezwungen eigentlich.
Du wirst dazu gezwungen.
Ja.
Ganz natürlich, weil du kommst automatisch mehr an den Ball und der Gegner weiß das ja irgendwann. Und stört wenn du das nicht. Spielfeld nicht scannst vorher, wirst du einen Gegner in der Kniekehle haben.
Ja, genau.
Und er hat da eben berichtet, dass Kenneth Eichhorn und Mamusalum so die ersten waren, die das unendlich oft machen mussten.
Ja.
Und das siehst du Mamusalum an. Der scannt permanent. Der sieht wie so eine Eule auf dem Feld aus. Und das macht den halt super handlungsschnell.
Ja.
Und ich finde den mega. Die Rufe waren sehr laut, auch in unserem Podcast, dass man ihm doch einfach mehr Einsatzminuten geben muss.
Ja, ist ja jetzt eigentlich die Phase, wo man auch sagen kann, das ist doch perfekt jetzt, um ihn heranzuführen.
Ja,
ich sag jetzt mal ehrlich, was willst du jetzt Diego Demme spielen lassen, der, ich weiß nicht, wie lange er noch einen Vertrag hat, aber
halt
auch nicht der Jüngste ist. Ja, also ganz ehrlich, die Zeit geht doch vorbei, der wird doch nicht verlängert, oder?
Eigentlich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, nachdem auch die komplette Saison mit diesen Schwindel- und Kopfproblemen ausgefallen ist. Aber ja, ich halte extrem viel von Mamusalum, hat auch viele U-Nationalmannschaften Deutschlands durchschritten, also wird er offensichtlich auch da sehr geschätzt. Hat noch einen langen Vertrag. Auch ich finde, eigentlich ist Mamusalum nicht zu verhindern mit seinem Talent und eigentlich muss ihm spätestens ab Sommer eine größere Rolle im Kader zugestanden werden, weil er, wie ich finde, irre talentiert ist.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich würde sagen, dann kommen wir so langsam zum Schluss. Wir haben einen, den haben wir schon name gedroppt und den hast du schon ein bisschen erwähnt. Über den müssen wir natürlich als Düsseldorfer ein bisschen sprechen, denn jetzt ist auch mehr Zeit vergangen. Ich meine natürlich David Kownacki und wir haben schon gehört, es ist eine eher unrunde Saison bei euch. In der Hinrunde fiel er Großteil verletzt aus. Dann hat er sich eine relativ harte rote Karte gegen Darmstadt abgeholt, fiel dann aber dadurch wieder, glaube ich, 3 Spiele war er gesperrt mindestens. Korrekt. Aus 3 Tore in der Liga, das ist jetzt natürlich nicht sonderlich viel für eine vermeintliche Sturmverstärkung. Ja, stimmt, er hat noch den, ich hab's vor dem Spiel am Samstag Elfmeter geschossen, ne? Ja. Genau, er hat den Elfer gemacht gegen Bochum. Die Kaufpflicht, die greift nur bei Aufstieg. Ich will sagen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ist aktuell die wahrscheinlichste Variante, das hängt auch an Bremen, aber dass er zu Papa Tune nach Bremen zurückkehrt im Sommer. Und wo siehst du die Gründe, dass es für ihn bei Hertha nicht so richtig läuft, wie er hofft?
Oh, das ist so eine maximal gebrauchte Saison für ihn. Ich meine, er kam ja schon mit Rückstand in die Saison, weil er die Vorbereitung noch in Bremen absolviert hat, wo er ja aber auch schon auf dem Abstellgleis war. Der hat kein Testspiel mitgemacht. So. Ja. Dementsprechend kam er mit Rückstand rein und das hast du ihm am Anfang auch angemerkt, diesen fehlenden Rhythmus. Es hat dann bis zum 5. Spieltag gedauert gegen Hannover, wo er dann mit Tor und Vorlage das erste Mal sich eingetragen hat. Hat dann 2 Spiele weiter das Siegtor dann auch noch gegen Nürnberg gemacht und sich genau in dem Spiel dann wiederum die Sprunggelenksverletzung geholt, die ihn hat, glaube ich, 6 Spiele ausfallen lassen. Also gerade dann, als man das Gefühl hatte, yo, jetzt ist er da, hat er sich verletzt lange Zeit. So, dann kommt er wieder und im ersten Spiel nach Einwechslung macht er den Siegtreffer gegen Kiel. Und dann denkt man, okay, stark, jetzt kommt er doch wieder rein. Bloß kamen dann halt Spiele, in denen es für die Mannschaft nicht mehr so gut lief. Mhm. Also war dieses 0-2 gegen Magdeburg, 3-3 gegen Fürth, Bielefeld 1-1. Im Winter hat er die Vorbereitung nicht mitmachen können, weil er nicht ins Trainingslager reisen konnte, weil er mit fetten Infekt flach lag. Also hat er schon wieder den Winter verpasst quasi. Kommt also auch wieder schleppend rein. So, dann hat er seinen ersten Startelf-Einsatz gegen Darmstadt. Und holt sich da die rote Karte, die mega unglücklich war und wo ich bis heute sage, war ein bisschen doof, da mit dem Fuß überhaupt anzubieten, dass man da irgendwie über Rot nachdenken kann, aber es ist niemals eine 3-Spiele-Sperre, bleibe ich bei.
Ich fand das jetzt auch, also es war weder in der Situation so, so klar taktisch, ne, dass man sagt, ja okay, es ist eine Notbremse, noch war es jetzt grobe Härte, dass man sagt jetzt, da will er den komplett verletzen. Ne. Darum, ich fand die Entscheidung auch etwas seltsam, aber naja, rote Karten und wie die in letzter Zeit so fallen, das ist ein eigenes Thema für sich, ne.
Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die rote Karte jetzt von Edin Dzeko sieht und die sind 2 Spiele, dann verstehe ich nicht, wie das 3 sein soll.
Da haben die Schalke natürlich auch proaktiv schon sehr viel rumgemeckert.
Und Protest eingelegt.
Sei es drum.
Aber die Gründe sind sehr extern, würdest du schon sagen, bei Kownacki. Ne? Also Verletzung, Sperre, klar ist er irgendwie selber schuld, aber auch, wie gesagt, die Länge und die Dauer der Sperre und so weiter. Es lief bisher sehr unglücklich.
Total. So, dann fehlt er 3 Spiele, auch in sehr wichtigen Spielen gegen Hannover und Paderborn. Ne? Ja. Also, das waren dann ja auch sehr wichtige Spiele für Hertha. Und jetzt in den Spielen hat er ja wieder alle 3 von Anfang an gemacht. Du merkst ihm aber gerade, glaube ich, an, dass die Situation sehr an ihm nagt. Also, er wirkte sehr launisch auf dem Feld, negativ. Wenn ihm das Foul nicht gegeben wurde, lag er auffällig lange auf dem Feld, lamentierte.
Er ist ein sehr sensibler Typ.
Genau, umso mehr hast du ihm beim Elfmeter-Tor angemerkt, wie viel davon ihm abgefallen ist. Das hat ihm unglaublich viel gegeben. Und ich glaube auch, der ist in der Mannschaft voll akzeptiert, hat mit Kabownik auch einen guten Buddy in der Truppe. Und versucht auch dann, also bei Toren ist er der Erste, der mitjubelt und so. Ne? Also es ist gar nicht dann permanent, also dass er der Miesepeter ist. Aber für seine Situation merkst du ihm, glaube ich, an, der weiß ja auch selber, der Aufstieg ist vorbei, ich werde nicht gekauft, ich weiß wieder nicht, wo ich nächste Saison spiele und so weiter. Ja. Und diese Attitüde oder diesen Kummer, nenne ich es jetzt mal, dem merkst du ihm einfach an, den kann er nicht verbergen. Und deswegen ist das eine wahnsinnig unglückliche Saison für ihn. Ist eigentlich ein toller Spieler, sehr intelligent, holt sich die Bälle tief ab, kann Fußball spielen, fehlt dann manchmal wiederum in der Box. Ist dann, also ich habe manchmal das Gefühl, Kownacki wäre eigentlich super in einem 2-Stürmer-System. Da hätte wiederum dieses Dreierkettensystem mit ihm und Rehse klappen können, aber andere Umstände.
Er hat sogar teilweise mal jetzt nicht in den letzten Jahren, aber er hat auch manchmal auf der 10 schon gespielt bei uns, eben weil er dieses Ballverteilen auch durchaus beherrscht.
Also ja, es ist eine maximal unglückliche Leihe, wo ich ihm wenig einen Vorwurf machen kann. War jetzt jede Leistung, die er dann hatte, astrein? Nein, natürlich nicht, aber da sind wir ja beim fehlenden Rhythmus und dementsprechend einfach eine bittere Geschichte.
Ja, verstehe.
Ja, dann lass uns zum Ende kommen und wie immer Butter bei die Fische. Hm. Ich habe heute irgendwann im Laufe des Tages eure Folge gehört, in der Thorsten zu Gast war und auch die Diskussion, die ihr danach hattet, wie man denn so tippen möge.
Ja. War nicht so optimistisch.
Genau, also.
Nein, gar nicht.
Was glaubst du, was wird Sonntag ab 13.30 Uhr in Düsseldorf so passieren? Wie geht's aus?
Ja, ich erwarte ein biederes Spiel. Mhm. Weil ich nicht glaube, dass sich weiterhin etwas elementar an Herthas Spielstil verändert. Mhm. Man aber ja trotzdem ganz gut im Verhindern von Dingen ist. Also ich glaube schon, dass man jetzt Düsseldorf auch nicht einfach machen lässt. So.
Nee, ist klar. Aber im Verhindern sind wir auch zuletzt ganz gut. Und das könnte natürlich
verhindert man
genau,
sich gegenseitig
sagst,
und schon
zu so einem biederen Spiel führen. Ja,
ja, ich meine, also durch euer letztes Ergebnis ist es ja schon so, dass Düsseldorf noch mal muss, ja, würde ich
wir
behaupten.
Wir müssen auf jeden Fall.
Also es ist jetzt eben nicht so, dass man da auf einen Gegner trifft, dem jetzt auch alles egal sein kann.
Nö.
Also das Ding ist, ihr müsst damit rechnen, dass natürlich ein Kovnatski, Rehse, Winkler, Brekalo immer was im Schuh haben können.
Ja, klar.
Aber Stand jetzt, nach den letzten drei Spielen in ihren Leistungen begründet, erwarte ich nicht das große Feuerwerk von Hertha. Ich erwarte aber nach diesen, also von außen betrachtet nach der Saisonerfahrung Fortuna Düsseldorf auch kein Feuerwerk von euch.
Nö, also, vermutlich nicht.
So weit würde ich gehen.
Wir stehen für kontrolliertes Abbrennen dieses
so
Jahr.
Nämlich. Der DFB freut sich.
Richtig.
Und dementsprechend gehe ich von einem biederen Kick aus mit vielleicht ein, zwei Highlights, denn auf eurer Seite hat man mit Muslia ja auch beispielsweise jemanden, der durchaus mal was kreieren kann oder so einen Freistoß oder so reinjagt, der nämlich an sein Tor gegen
Bochum,
was ja wirklich, boah.
Also. Kanto, er hat das Pech, dass Ragnar Ache.
Dann ist die Nummer durch.
Ja, genau. Aber er gehört auch zu den 5 Nominierten. Ja.
Das auf jeden Fall verdient. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass so eine individuelle Aktion am Ende das Zünglein an der Waage sein wird in so einem Spiel. Und ansonsten gehe ich aber nicht von der großen spielerischen Offenbarung aus und würde auch auf sowas tippen wie 1-1.
Ja.
Wo Düsseldorf am Ende sagt, ey, weißt du was, den Punkt gegen Hertha nehmen wir mit, wir holen unseren Sieg vielleicht gegen wen anders, auch okay. Und Hertha wird sagen, naja, aber jetzt sind wir doch 4 Spiele ungeschlagen. So, ich kann es mir jetzt schon vorstellen auf der PK, von daher.
Na, kann definitiv so sein. Wir müssen natürlich ein bisschen optimistischer sein. Darum gehe ich auf das 2-1, weil wir jetzt zumindest zuletzt gegen Bochum und gegen Paderborn, die ja nun auch nicht gerade am Stück auswärts verlieren, Bochum verliert sowieso sehr selten, die Siege zu Hause gezogen haben. Warum nicht auch gegen Hertha? Aber vielleicht ist es auch gerade diese Situation bei Hertha, dass der ganz große Druck jetzt raus ist. Ne? Zumindest ergebnistechnisch hat das zuletzt ja nicht geschadet. Man weiß es nicht. Aber ja, gehen wir mal so in die Richtung. Und spannend ist natürlich bei uns, und da machst du jetzt auch ganz große Ohren wahrscheinlich, wie sieht so die Verletzten-Situation bei Düsseldorf aus?
Da kann ich auch noch gleich ein Update bei Hertha geben, weil sich auch ein bisschen was tut.
Ah, okay. Ich fange nur noch mal kurz an für die Leute, die es jetzt heute oder diese Woche nicht so genau verfolgen. Und dann habe ich nämlich eine Best-Case- und eine Worst-Case-Aufstellung. Also Matthias Zimmermann ist zurück im Training.
Boah, den gibt's noch. Wahnsinn.
Ja, den gibt's noch. Klar. Hat auch gleich wieder einen Schlag aufs Knie abbekommen. Müssen wir mal schauen. Florian Kastenmeier trainierte mit Maske, aber Fortuna hat sich nicht getraut, ein Foto zu.
Maskenmeier.
Maskenmeier.
Mit Augenklappe.
Mit Augenklappe fänden wir sehr schön, ja. Ist vielleicht nachteilhaft beim Torhüter, aber mal sehen. Jody de Weis ist zurück nach seiner Verletzung in Darmstadt. Schön. Und Christian Rasmussen auch, haben zumindest teilintegriert wieder trainiert. Anwar El Asuzi wurde noch ein bisschen geschont, der hatte ja eine Erkältung, der dürfte aber bis Sonntag auf jeden Fall wieder dabei sein. Emma Ioa war zumindest am Fahrrad, mal sehen, ob der es bis zum Spiel wieder schafft. Wir hatten halt 13 Verletzte zuletzt. Christopher Lenz, Wadenprobleme sind überstanden, der war auch wohl teilintegriert heute wieder dabei. Das wäre nicht unwichtig, dass der vielleicht mit seiner Routine gegen Rehse antreten könnte auf der linken Seite. Ja, Muslia und Ljubicic haben ein bisschen Belastungssteuerung gehabt. Und dann die spannende Frage, Cedric Itten, der absolvierte ein individuelles Programm, ist aber weiterhin fraglich für Sonntag. Also pokern wir jetzt so ein bisschen. Wahrscheinlich steht er dann doch in der Startelf, wie das dann immer so ist. Aber dann
habe ich schon euren nächsten Folgentitel, Itten drin statt nur dabei.
Ja,
wir haben ja so viele die Itten-Wortspiele haben wir schon so oft gemacht.
Wir müssen da echt von wegkommen. Wir haben so viele schon die Saison gemacht, weil er auch immer die entscheidenden Tore schießt.
Richtig, naja. Ja. Ich habe ihn vor der Saison tatsächlich als Torschützenkönig getippt.
Ja.
Weil ich finde, der passt so perfekt in diese Liga.
Ja.
Großer Itten-Fan. Also man muss auch ehrlicherweise sagen, und das meinen wir gar nicht böse, aber hier ruft niemand mehr nach Kovnatski, ne? Müssen wir sagen, da sind wir mit Itten sehr happy. Der ist nochmal Kopfball stärker und ist spielerisch vielleicht jetzt, was Passspiel betrifft. Jetzt ist er nicht der Kovnatski-Typ, aber ist definitiv auch ein guter Zielstürmer, der Bälle festmachen und verteilen kann. Also wenn was funktioniert diese Saison, ist es Cedric Itten bei Fortuna. Das muss man
und kein sagen. Lamentierer, ne? Also er hat tatsächlich ein bisschen andere Körpersprache. Nee,
ist ein guter Typ. Ja, und jetzt habe ich ja versprochen, es gibt eine Best Case und eine Worst Case Aufstellung. Ich mache mal die Best-Case-Aufstellung. Also Kastenmeier im Tor, Dreierkette aus Oberdorf, Eguli und Suso und die Viererreihe im Mittelfeld, Ior, Elassusi, Tanaka und Lenz in den beiden Halbräumen offensiv, Appelkamp und Muslia und vorne Cedric Itten. Ja, Best-Case. Worst-Case, ein Wiedersehen mit Marcel Lotka. Ach, Dreierreihe ja. Oberdorf, Eguli und Suso, die wird wahrscheinlich spielen. Dann also Worst Case, Luca Raimund auf rechts, der hat es aber immerhin gut gemacht nach Einwechslung in Braunschweig. Elassusi, Tanaka werden spielen. Muslia auf links, Halbräume, Appelkamp und Paulina und vorne Marin Ljubicic. Ja, alles möglich.
Alles möglich. Ach, wir Marcel Lotka, sehen. Das war eine Geschichte damals bei Hertha.
Ja, das stimmt. Interessant, dass er dann so lange bei Dortmund als dritter Torhüter geblieben ist.
Ist eine wilde Karriere irgendwie.
Ja.
Sehr, sehr eigenartig alles. Aber ja, freut mich,
auch
dass
auch spannend für ihn diesen Sommer, wie es jetzt, Kastenmeiers Vertrag läuft aus. Da gibt es die Gespräche, ob er verlängert wird. Aber auch der könnte natürlich mal Ambitionen haben, in der ersten Liga vielleicht unterzukommen. Halte ich nicht für ausgeschlossen.
Glaubt ihr das? Aber dann höchstens als zweiter oder dritter Torhüter.
Also das ist ja
dritter auf jeden Fall nicht. Also.
Aber wenn, wären wir natürlich mit Lotka, und das muss man sagen, war ein guter Coup von Alofs letzten Sommer, dass man da nicht so den ganz großen Druck hat, dass, wenn man sich nicht einigen kann diesen Sommer, dass man definitiv einen Stammkeeper, einen potenziellen
Hinterhalt hat. Habt ihr bald Katari Robert Quasigroch liegen lassen? Ich raste aus.
Es tut mir leid. Wahnsinn. Wir haben zu viele Nationalspieler, das können wir uns nicht erlauben, dass wir auch noch den katarischen Nationaltorwart in Spiel
unter
Vertrag.
Ja, Legende,
ja,
möchte ich sagen.
Legende.
Ja. Wie Buffon.
Ja, bei Hertha gibt es auch so zumindest ein kleines Personal-Update. Ja. Also Gerstweg als Nummer 2 ist so ein bisschen fraglich, ist jetzt aber auch gar nicht so entscheidend. Wir gehen natürlich davon aus, dass Tjaak Ernst einfach durchspielt, wie immer, und dann ist gut. Jetzt habe ich es gejinxt, naja. Wie gesagt, John Anthony Brooks hat nach 19 Monaten Verletzung seinen Comeback gegeben, jetzt gegen Bochum für ein paar Minuten, also zumindest ein paar Minütchen jetzt mal wieder gesammelt. Deo Seevolk soll wohl zurückkehren.
Oh, okay. Ja, Startelf vermutlich nicht, aber zumindest
das Ader, nicht, ne? Das nicht. Aber genau, als Einwechselterrier auf jeden Fall eine Option. Dazu Diego Demme noch eine Woche mehr im Training, Cuisance nicht dabei, Reese wiederum wieder dabei. Boris Kattenmacher hat sein Comeback gegeben gegen Bochum, ein paar Minuten gesammelt, wird also jetzt wieder ein paar Minuten mehr sammeln. Leon Jensen, das ist eine ganz eigenartige Nummer, der ist seit über einem Monat fit. Hat schon U23 gespielt, wird trotzdem nicht für den Kader nominiert. Diego Demme trainiert gefühlt einen Tag, ist wieder dabei. Da sind wir auch bei einer anderen Thematik bei Stefan Deitl. Er hat schon seine Lieblinge ganz klar und die dann hinten überfallen. Dieser Umgang mit Sebastian Gröning im Mittelsturm zum Beispiel ist auch ein bisschen eigenartig. Martin Winkler kehrt zurück. Der sollte ja eigentlich Reese gegen Bochum ersetzen, hatte dann Magen-Darm, also wird dann auch im Kader stehen. Und durch sein Tempo ist er natürlich auch immer eine Option. Also ja, ein paar Spieler kehren zurück vielleicht. Erhöht das nochmal ein bisschen die individuelle Qualität, die man aufs Feld bringen kann, auch zumindest Joker-mäßig.
Ja, das Lazarett lichtet sich hoffentlich auf beiden Seiten, sodass wir ein schönes Spiel sehen. Und ich glaube, alle sind jetzt auch bestens vorbereitet auf diese Partie. Marc, vielen herzlichen Dank für
sehr,
das
sehr
Gespräch.
Gerne.
Hat wie immer viel Spaß gemacht. Und wir hatten es ja schon erwähnt, wenn man dich regelmäßig hören möchte, bei Hertha Base geht das natürlich auch in der Rasenfunk-Liga-Tour. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass man dich dann nächste Woche möglicherweise hören könnte.
Wahrscheinlich sogar noch diese Woche, je nachdem, wie früh man einschaltet. Ich bin ja der Eva nimmt immer montags auf, da habe ich aber Hertha Base-Aufnahme, deswegen mache ich das immer sonntags, wer also ganz früh ist, kann das sogar noch diese Woche hören. Wow, aber ja, genau. Dein Vögelchen hat vollkommen recht.
Genau, ganz genau. Ja, also nochmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Und dann, wie immer, auch der Hertha alles Gute, aber wie immer auch vergiftet bei uns, natürlich nicht im nächsten Spiel.
So, nicht im nächsten Spiel und nicht in der Relegation.
Ja, oha, das ist noch ein ganz anderes Thema.
Ey, keine Düsseldorf-Hertha-Folge ohne das Wort.
So, wir haben es, genau, wir haben es erwähnt und dabei belassen wir es auch. Und darum sage ich an alle, macht es gut.
Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.